ARD.
Das ist nichts Unnormales. Weltraumschrott tritt immer mal wieder in die Atmosphäre ein. Normalerweise verglüht er der auch, also puff und weg ist er.
Und das sind typischerweise abgeschaltete Satelliten, die einfach ihre Lebensdauer erreicht haben, das Ende ihrer Lebensdauer, oder Raketenoberstufen. Und die ganzen Trümmer schweben jetzt eben auf ihrem Orbit um unsere Erde.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Die Raumstation ISS hat ein Paket mit Batterieteilen entsorgt. Im All. Allerdings schon vor 3 Jahren. Heute, am Freitag, könnte es auf die Erde niederregnen. Dass dabei etwas Schlimmes passiert, das gilt als relativ ausgeschlossen.
Ja, trotzdem war gestern zumindest kurz Aufregung zu spüren, als über die Warn-Apps unserer Handys die Meldung Gefahreninformation Eintreten von Trümmerteilen in die Erdatmosphäre zu lesen war.
Ja, so eine Push-Mitteilung haben wir wohl alle noch nicht gesehen. Nee. Es soll also Weltraumschrott regnen. Wie gesagt, laut Experten nicht gefährlich und auch sehr unwahrscheinlich, das kleinste Teil dieses Pakets Deutschland treffen. Aber wir haben uns gedacht, eigentlich ein guter Anlass, mal darüber nachzudenken, was da oben alles so rumfliegt.
Der Erdorbit ist nämlich eine riesige Müllhalde. Vor allem Satellitenteile in allen möglichen Größenausführungen, also so von brockenartig bis Nanoteilchen groß, fliegt da oben rum. Ja, und das ist ganz schön problematisch.
Ja, und nicht nur, weil mal was runterkommen kann, das ist gar nicht so die große Sorge, sondern weil davon die ganze wichtige Technik der Satelliten bedroht ist.
Ja, und es wird vor allem immer mehr Schrott.
Woran es liegt und wie man den Schrott wieder wegbekommt, damit beschäftigen wir uns heute. Wir sind
Ann-Christine Trenton
und Martin Spiller. Ihr hört die News Junkies am 8. März.
So groß wie ein SUV soll dieses Paket mit Batterieteilen der ISS sein. Das klingt bedrohlich, also ich möchte nicht, dass da so ein Auto auf meinen Kopf runterfällt.
Nee.
Aber so am Stück kommt dieses Paket gar nicht auf die Erde geplumpst. Das hat WDR-Reporter Robert Mayer heute im rbb24 Inforadio auch nochmal in aller Ruhe erklärt.
Jetzt kann es sein, deswegen die Warnung, dass einzelne Splitterteile das überleben und dann irgendwo runterkommen. Es ist statistisch gesehen aber sehr unwahrscheinlich, dass das in Deutschland sein wird, weil große Teile der Welt in Frage kommen. Und Deutschland ist sehr klein gemessen daran. Also wer seit der Warnung Angst hat, ich würde sagen, entspannen.
Ja, ist übrigens auch gar nicht so ungewöhnlich, dass Weltraumschrott in die Erdatmosphäre eintritt. Normalerweise verglüht er dort aber und wir bekommen dann gar nichts davon mit.
Ja, dabei gibt es von diesem Weltraumschrott ganz schön viel. Man denkt ja eigentlich, also das Weltall, unendliche Weiten, da kann ja irgendwie gar nicht so viel drin sein. Doch innerhalb des Erdorbits, da wird es immer enger. Da, wo die Satelliten rumfliegen, über die wir ja teilweise auch unseren Internetempfang bekommen oder GPS-Daten. Oder wo eben auch die internationale Raumstation ISS rumfliegt. Und genau da fliegt eben auch eine Menge Müll rum.
Über 10.000 Tonnen Weltraumschrott soll es innerhalb des Erdorbits geben. Davon gehen Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt derzeit aus. Und es wird eben immer mehr.
Ja, als Weltraumschrott wird all das bezeichnet, was im All von Menschen zurückgelassen worden ist und jetzt eben keine Funktion mehr erfüllt.
Zum Beispiel ein Werkzeugkasten. Den hat eine Astronautin mal verloren. Er ist dann durch den Orbit geflogen, irgendwann aber verglüht. Allerdings stammt Weltraumschrott vor allem von alten, abgeschalteten Satelliten oder Raketenoberstufen. Diese Trümmerteile, die verbleiben aber erstmal im Orbit, in der Erdumlaufbahn, so wie es auch mit dem ISS-Batteriepaket der Fall war.
Genau, das war ja schon 3 Jahre oben und jetzt hat es aber eben die Erdatmosphäre erreicht. Einiges davon wird auch verglühen, so ist das auch bei dem vielen Weltraumschrott da oben oft so. Aber Millionen Teile bleiben eben oft Jahrzehnte dort. Der Schrott ist auch nicht gleichmäßig verteilt im Orbit, denn dort, wo die meiste Raumfahrt stattfindet, das ist eben auch meistens der Ort, wo dann auch der meiste Müll zu finden ist, sagen Experten.
Müll kann aber beispielsweise auch durch Crashs entstehen. Vielleicht erinnern sich einige. 2009, da rammte ein defekter Satellit aus Sowjetzeiten den noch aktiven Satelliten Iridium 33 von der Seite. Und durch diesen Crash entstanden 1700 Trümmerteile. Wir sprechen später noch darüber, mit was für einer Kraft diese Satelliten teils aufeinandertreffen können. Aber so ein Aufprall ist bislang noch recht selten.
Ja, aber Weltraumschrott hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Raumfahrt. Also die ISS, die muss etwa 2 bis 3 Mal im Jahr Trümmerteilen ausweichen. Ist auch relativ gefährlich und solche Manöver, die nehmen eben auch zu. Denn es gibt eben immer mehr Weltraumschrott, haben wir ja schon gesagt. Besonders innerhalb der vergangenen 10 bis 15 Jahre hat das enorm zugenommen. Also in diesem Zeitraum ist ja auch die kommerzielle Raumfahrt deutlich gestiegen. Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk, die schicken unglaublich viele Satelliten in den Orbit. Wir kennen das Projekt Starlink, damit will er ja den weltweiten Internetzugang ausbauen, aber so gibt es eben auch immer weniger Platz im Weltall und geht ein Satellit kaputt, verbleibt er als Schrott zurück.
Manuel Metz ist Experte für Weltraummüll am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und im Podcast Wissenswerte hat er unserer Kollegin vom rbb24 Inforadio Anna Korwes erzählt, in was für Größenordnung der Weltraumschrott im Orbit schwebt.
Wir gehen davon aus, dass so etwa 36.500 Trümmerteile im Erdorbit sich befinden, die größer als 10 Zentimeter sind. Und wenn wir dann aber auch in die kleineren Trümmer betrachten, die können wir nicht mehr detektieren, nicht mehr verfolgen, deren Bahnen, aber man kann zumindest modellieren, wie viel es davon geben muss. Und dann kommt man so auf Größenordnungen von 1 Million Trümmerteile zwischen 1 Zentimeter und 10 Zentimeter Durchmesser und etwa 130 Millionen Trümmerteile, die größer als 1 Millimeter sind. Also da ist eine gewaltige Menge an Kleinteilen auch im Erdorbit unterwegs.
Ja, und Metz hat das Ganze vor 3 Jahren unserer Kollegin Anna Korwes erzählt. Also es könnte mittlerweile noch mal deutlich mehr sein. Die Schätzungen liegen aktuell immer noch so bei über 10.000 Tonnen Weltraumschrott. Wie lange der Weltraumschrott im All verweilt, das hängt von der jeweiligen Bahnhöhe ab, auf der er schwebt. Das erklärt ebenfalls das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf ihrer Webseite. Da schreiben sie, in 400 Kilometern Bahnhöhe bleibt Weltraummüll für etwa 1 Jahr im Weltraum. Ein Beispiel ist die Werkzeugtasche, die eine amerikanische Astronautin während eines Außeneinsatzes an der ISS am 18. November 2008 in etwa 350 Kilometern Bahnhöhe verloren hatte. Weniger als ein Jahr später, am 3. August 2009, trat das Objekt in die Erdatmosphäre ein und verglühte vollständig. Die Lebensdauer von Teilen, die in 800 Kilometern Bahnhöhe sind, die kann aber bereits 150 Jahre und mehr betragen.
Ja, und genau deshalb kann dieser Weltraumschrott zu einem echten Problem werden, gerade wegen dieser langen Verweildauer dort oben.
Ja, das hat bereits 1978 der NASA-Astronom Donald J. Kessler gedacht. Er ging damals schon davon aus, dass es irgendwann eine Art von Kettenreaktion geben könnte. Also Trümmer aus Kollisionen lösen neue Kollisionen aus und so weiter. Und dann könnte es irgendwann ein nahezu unmögliches Unterfangen werden, Raumfahrt zu betreiben, einfach weil da oben zu viel Schrott ist und das Risiko eines Starts zu groß wird.
Ja, und dabei darf man nicht vergessen, wie abhängig wir hier unten von den Satelliten dort oben sind, ne? Also ohne Satelliten kein Internet.
Ja, aber warum hat man nicht von Anfang an überlegt, wie man diesen Weltraumschrott beseitigen kann? Ja, und das liegt daran, dass man damals eben dachte, naja, das All, das ist doch ohnehin groß genug, ist doch genug Platz. Das sagt zumindest Manuel Metz im Podcast.
Ja, ich denke schon, das war so die Grundannahme gerade zu Beginn der Raumfahrt. Und das Problem ist halt, wenn man Satelliten in den Erdorbit bringt, dann kostet es relativ viel Energie, um diesen Satelliten zum Beispiel in die Erdatmosphäre wieder eintreten zu lassen. Also es ist für den Betreiber viel günstiger, den Satelliten einfach zurückzulassen. Er kann ihn länger betreiben, wenn er noch Treibstoff an Bord hat und kann so die maximale Nutzungsdauer des Satelliten eben optimieren. Aber wir haben eben auch festgestellt in den letzten Jahren, das wird zu einem Risiko. Also dieses, ach, da ist genügend Platz, Verhalten, das funktioniert irgendwann halt nicht mehr, weil eben die Gefahr besteht, dass Satelliten untereinander kollidieren oder dass Trümmer Satelliten treffen. Und das könnte dazu führen, und das zeigen auch Modellrechnungen, dass so eine Art Kaskadeneffekt entsteht. Das heißt, Trümmer treffen Satelliten, Trümmer treffen sich untereinander, es entstehen Hunderte, es entstehen Tausende neue Trümmer und das kann zu einem kaskadenartigen, exponentiellen Anwachsen der Trümmerzahl führen.
Ja, und das ist ja genau das, was Kessler schon in den 70er Jahren prognostiziert hatte. Schauen wir uns nochmal genauer an, was die großen Gefahren am immer weiter wachsenden Weltraumschrott sind.
Wir haben ja schon einiges gelernt, ne? Also es gibt ganz unterschiedlichen Weltraumschrott, von kleinen Splittern oder gefrorene Treibstoffreste, die da oben rumfliegen, oder Schraubenzieher aus irgendwelchen Werkzeugkästen vielleicht, aber eben auch ausgebrannte Raketenteile in unterschiedlichen Höhen und Flugbahnen um die Erde verteilt.
Und die Gesamtmenge, wir haben sie schon genannt, 10.000 Tonnen, und es wird immer mehr.
Ja, und damit wachsen natürlich auch die Gefahren, denn das, was da oben rumfliegt, das ist ja nicht so, dass das niemanden stört, sondern gefährdet sind eben Raumfahrtmissionen, aber eben auch die Erde als Planet an sich.
Genau. Fangen wir mit den Gefahren für die Raumfahrt an. Je mehr ausgediente Satelliten also da rumfliegen, desto größer das Risiko einer Kollision.
Und das passiert auch regelmäßig. Seit 1957, dem Start des ersten Sputnik-Satelliten, seitdem hat es hunderte Kollisionen gegeben. 1985 explodiert die oberste Stufe einer Ariane-Rakete. 10 Jahre später prallt ein Bruchstück dieser Rakete auf den französischen Spionagesatelliten Ceres.
Und dann, wie erwähnt, 2009, da trifft es Iridium 33 in Form eines anderen defekten Satelliten aus Sowjetzeiten. Noch kurz vor der Kollision wird das drohende Unheil zwar bemerkt, die Zeit ist aber zu knapp, den Einschlag noch zu verhindern.
Ja, und der ist gewaltig. Also die Satelliten, die werden komplett zerlegt. Ergebnis: eine Schrottwolke von mehr als 1700 Trümmern. Also das ist wieder neuer Schrott einfach gewesen, dieser sogenannte Kaskadeneffekt.
Ja, also man darf sich das auch von der Energie her nicht so vorstellen, als kollidieren die dann ein bisschen, drängen sich irgendwie ein bisschen ab oder so. Manuel Metz von der DLR.
So in einem typischen niedrigen Erdorbit, da beträgt die Orbitgeschwindigkeit 7,5 Kilometer pro Sekunde. Das entspricht etwa 27.000 km/h. Und dann kommt hinzu, dass die größte Wahrscheinlichkeit, dass sich Trümmer treffen, das sind nahezu Frontalkollisionen. Wir sprechen also dann von Auftreffgeschwindigkeiten in der Größenordnung 14 Kilometer pro Sekunde. Und da kann man sich vorstellen, da hilft keine Stoßstange mehr, da hilft kein Schutzschild mehr. Die Energien, die dabei freigesetzt werden, sind eben unglaublich groß. Man kann sich das vorstellen, wenn ein Zentimeter Aluminiumkugel, wenn die einen Satelliten trifft mit dieser Geschwindigkeit, dann ist die Energie, die dabei freigesetzt wird, dieselbe, als würde ich in dem Satelliten eine Handgranate zünden.
Immer wieder betroffen ist eben auch die Raumstation ISS. Noch vor 20 Jahren musste sie einmal im Jahr ein Ausweichmanöver starten, die Flughöhe ändern, zuletzt bis zu dreimal im Jahr.
Einen gewissen Schutz bietet dabei die Außenhülle, die besteht aus mehreren Schichten übereinander, aber Schutz eben nur bis zu Objekten mit einer Größe von vielleicht einem Zentimeter. 1 Million Teile, die da so rumschwirren, sind aber größer. Und da beginnt der gefährlichste Größenbereich. Das sind nämlich auch nicht unbedingt die ganz großen Raketenteile. Die wiederum lassen sich mit Radaren orten. Da kennt man schon die Objekte. Und die werden auch routinemäßig durch ein Netzwerk von Radaranlagen, von Teleskopen vermessen, katalogisiert. Und dann ist meist noch genug Zeit für Ausweichmanöver. Problematisch sind gerade die Teile mit bis zu 10 Zentimetern Größe. Die lassen sich im Radarbild eben nicht entdecken.
Ja, und bei solchen Geschwindigkeiten können selbst ganz kleine Teilchen Löcher in Raumkapseln schießen oder verdellen. 2016 schlägt ein kleiner Splitter einen Riss ins Fenster der Weltraumstation ISS. Und 2021 wird sogar ein Loch in einen Roboterarm gerissen.
Vor 3 Jahren musste sich die ISS-Besatzung sogar einmal in 2 Raumschiffe in Sicherheit bringen. Damals hatte Russland einen ausgedienten Satelliten abgeschossen. Dabei entstanden zunächst 1500 Trümmerteile. Die waren noch nachverfolgbar. Aber die wiederum drohten dann in Hunderttausende von Fragmenten zu zerfallen. Die zweite große Gefahr ist natürlich die, dass der Schrott auf die Erde fällt.
Ja, das ist auch immer mal passiert, auch wenn ein großer Teil der Masse ja beim Eintritt in die Atmosphäre meist verglüht, kleinere Satelliten auch meist vollständig. Aber bei größeren Objekten und gerade bei besonders hitzebeständigen Teilen, da sieht die Sache eben schon anders aus.
1979 gab es den Absturz der amerikanischen Raumstation Skylab. Die großen Trümmerteile sollten mit Hilfe von Steuerungsbefehlen der NASA über dem Indischen Ozean abstürzen. Klappte nicht so ganz. Einige Teile gingen über Australien nieder.
Ja, die australische Gemeinde Esperance Shire, die schickte der NASA einen Bußgeldbescheid über $400 wegen unerlaubter Abfallentsorgung.
Ist gut. Ist allerdings nicht immer nur Metall oder Kunststoff, was dann runterkommt. Einige ältere Spionagesatelliten, die hatten ja zur Energieversorgung auch Atomreaktoren an Bord. 1983 stürzte Kosmos 1402 ab.
Die sowjetischen Behörden haben heute eingeräumt, dass möglicherweise radioaktive Teile des Spionagesatelliten Kosmos 1402 auf die Erde stürzen können. Der Satellit sei zwar gesprengt worden, doch würden Teile des Reaktors, der den Satelliten mit Strom versorgte, Mitte Februar in die Erdatmosphäre eindringen.
Gebiete der Bundesrepublik werden während der vorausberechneten Absturzzeit nur einmal überflogen. Im Bundesinnenministerium in Bonn ist ein Krisenstab zusammengetreten, um die weitere Entwicklung zu beobachten.
Die Sorge war groß, der Uraniumkern könnte beim Eintritt in die Atmosphäre explodieren, das radioaktive Material verteilt werden und weite Landstriche verseuchen.
Amerikanische Schiffe und Flugzeuge, die mit Messgeräten für Radioaktivität ausgerüstet sind, suchen das Seegebiet südöstlich des US-Stützpunktes Diego Garcia ab.
War dann zunächst nicht so dramatisch, aber spätere Untersuchungen konnten nicht nur Uranium in der Stratosphäre messen, sondern auch radioaktives Strontium in Niederschlägen über den USA.
Ja, ähnlich 1978 der sowjetische Meeresbeobachtungssatellit Kosmos 954. Eigentlich sollte der Reaktorkern nach Ende der Lebenszeit vom Satelliten getrennt und in eine höhere, sichere Umlaufbahn beschleunigt werden. Das funktionierte aber nicht. Der komplette Satellit, der stürzte ab. Die Überreste trafen einen 1000 Kilometer langen Streifen in Kanada. Um möglichst viel radioaktives Material zu bergen, wurden damals insgesamt 124.000 Quadratkilometer Gelände abgesucht.
Nur um das alles einzuordnen, soweit bekannt ist bis heute noch niemand durch abstürzende Weltraumtrümmer zu Schaden gekommen. Und da der Großteil der Erdoberfläche ja auch von Meeren bedeckt ist, gehen dort die meisten Teile nieder. Also das Risiko ist gering. Aber es existiert und es wächst mit der Zahl der Objekte im All.
Ja, und es gibt ja auch einfach immer mehr Raketenstarts. Also die Zahl explodiert regelrecht, einfach weil private Raumfahrtunternehmen auch hinzugekommen sind, wie eben zum Beispiel SpaceX. Und ja, auch die Vormachtstellung einiger weniger staatlicher Akteure wie NASA oder ESA gebrochen haben. Frage, was machen wir eigentlich mit diesem Schrott? Also kann das irgendwie weg?
Eindeutig ja. Aber es ist dann nicht so einfach. Man müsste im Prinzip alles einsammeln, zumindest die größeren Teile. Das wird auch versucht. Schon in den 80er Jahren hatte die NASA bei Missionen mit dem Space Shuttle damals Satelliten wieder eingefangen. Zum Teil auch, um sie zu reparieren und danach auch wieder auszusetzen, mit diesem großen Greifarm, der nahe der Ladeluke montiert war.
Ja, nun sind die Zeiten des Space Shuttle vorbei, aber es gibt neue Projekte. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA will mit der Mission Clear Space One demonstrieren, wie ein Verfahren zur Beseitigung von Weltraumschrott aussehen kann. Dazu hören wir nochmal Manuel Metz.
Das muss man sich vorstellen. Da wird ein Satellit entwickelt, der hat 4 robotische Arme und die sollen wie so eine Art Krake, wie so eine Tentakel, sollen die also um das Zielobjekt, das ist in dem Falle ein Raketenoberstufenteil, das sollen die quasi umfassen, einschließen und dann fixieren, damit man dann dieses Objekt eben auf eine niedrigere Erdumlaufbahn bringen kann.
Oh, klingt simpel, ist bei einem trudelnden Objekt und einer Geschwindigkeit von 27.000 km/h so einfach nicht.
Ja, also das Problem ist erkannt. Es gab im vergangenen Jahr sogar eine Konferenz dazu. Langfristig ist es vor allem sinnvoll, dafür zu sorgen, dass weniger Schrott im Weltraum landet. Aber dazu braucht es eben auch internationale Vereinbarungen.
Die gibt es auch schon. Und sogar ein eigenes Komitee, das Interagency Space Debris Coordination Committee, kurz IADC.
Hast du schön gesagt.
Danke. Da sind NASA und ESA dabei und auch noch 10 weitere Raumfahrtagenturen. Und dieses Komitee, das hat Richtlinien veröffentlicht. Zum Beispiel: Raumfahrzeuge sollen während ihrer Mission möglichst wenig Abfall abwerfen. Während und nach Ende ihrer Mission sollten Raumfahrzeuge nicht explodieren. Weder planmäßig noch versehentlich. Falls Satelliten absichtlich zerschossen werden, geschieht dies auf einer geringen Höhe, sodass die Bruchstücke schnell in der Atmosphäre verglühen. Haben Satelliten ausgedient, werden sie auf eine Friedhofsbahn oberhalb der geostationären Umlaufbahn gebracht, wo sie für andere Raumfahrzeuge keine Gefahr darstellen. Alternativ werden Satelliten und Raketenoberstufen so weit abgesenkt, dass sie entweder gleich oder innerhalb von 25 Jahren in der Atmosphäre verglühen. Und Zusammenstöße können vermieden werden, wenn die dafür notwendigen Daten etwa zu Flugbahnen verfügbar sind.
Eine Friedhofsbahn im All. Allerdings, also es sind eine Menge Regeln, aber Manuel Metz sagt eben auch, selbst das geht eigentlich nicht mehr weit genug und dass sich eben auch an diese Regeln nicht immer alle halten würden.
Ja, und du hast auch schon gesagt, derzeit geht es ja eher in eine andere Richtung. Mhm. Große Unternehmen arbeiten an eigenen kommerziellen Satellitennetzen. Elon Musks Unternehmen SpaceX mit dem Projekt Starlink. Aus wie vielen Satelliten soll das bestehen? 3000 oder so?
Ja, aber es sollen irgendwann auch 10.000 werden, also viel mehr.
Zehntausende potenzielle Kollisionsobjekte.
Mhm, ja, wobei diese Satelliten sind sehr klein. Die sind ja mittlerweile herzustellen am Fließband. Mhm. Das ist jetzt nicht so ein Container wie dieses Battery Pack von der ISS.
Sind ja aber auch interessante Versicherungsfragen zum Beispiel. Also klingt das vielleicht erstmal kurios, aber wer zahlt eigentlich, wenn so eine Batterie auf mein Haus fällt?
Gute Frage. Hat sich auch die Bild-Zeitung gestellt und die hat Holger Krag befragt. Das ist ein Experte für Weltraumschrott bei der ESA. Und er sagt, falls auf der Erde ein Schaden entstehen sollte, dann haftet immer der sogenannte Staat. Das heißt, das Land, das etwa einen Satelliten ins All gebracht hat.
Wieder was gelernt. Und falls ihr bei euch wieder erwarten im Garten heute Weltraumschrott findet, nicht anfassen.
Ja, aber schreibt uns auf jeden Fall, falls euch das passiert.
Mit diesen Tipps verabschieden wir euch ins Wochenende. Nächste Woche sind hier für euch am Start Christina Fee-Möbus und ich.
Ja, ich bin Ann-Christin Schenten. Ich bin nächste Woche nicht hier bei den News Junkies, aber ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Ciao.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.